Mehr Verrisse braucht das Land. Die Neuzürcher Zeitung befahl einen harten Blick auf Texte. Wir folgen dem selbstverständlich. Die Literaturkritik, die einst wie ein Tiger sprang, ist als zahmer Bettvorleger gelandet, beklagte Rainer Moritz. Von der anregenden Kultur des kraftvollen Verrisses ist fast nichts mehr geblieben. Ja, es ist nichts mehr so wie früher. Das hat auch mit der Veränderung der medialen Landschaft und mit dem schwindenden Einfluss der klassischen Literaturkritik zu tun. Die Plätze für Rezensionen in den schwächelnden Printmedien sind rarer geworden. Und wie die Printmedien schwächeln. Die Zahl der Zeitungsleser in Deutschland ist erneut leicht gesunken. Laut der aktuellen Media-Analyse, erfuhren wir aus dem Berliner Tagesspiegel, liegt die Gesamtreichweite bei 35,6 Millionen Menschen. Im Vorjahr waren es 36,8 Millionen. Dazu passt, was Rainer Moritz in der Neuen Zürcher zur Literaturkritik geschrieben hat. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, braucht es klare Meinungen und scharfe Verrisse. Am besten so scharf wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nach einem ästhetischen Terroranschlag, wie dem mit dem Holzhammer inszenierten Salzburger Don Giovanni, ist es nicht leicht, die Gedanken zu ordnen oder zu sortieren, klagte dort Jürgen Kesting im offenbar schweren Hader mit geordneten Gedanken. Ich habe die Aufführung, bei der die Einfälle und Pointen wie von Kartätschen abgeschossen wurden, in ihrem Verlauf zunehmend als Belästigung empfunden. Kartätschen sind todbringende Artilleriegeschosse. Opernkritiker möchte man wirklich nicht sein. Die werden offenbar an ihre Sitze angekettet, können nicht einfach ästhetisch aufstehen und Don Giovanni einen lästigen Terroristenmann sein lassen. In diesem Jahr geht in Bayreuth der Vorhang endlich wieder hoch, lasen wir in der Tageszeitung Taz über den nächsten opernhaften Horrorort mit schärfsten bayerisch überinterpretierten Pandemieregeln, wie Regine Müller leiden musste. Beschwerlich kämpft man sich unter mehrfachen Taschenkontrollen zum Hügel herauf und sortiert sich in penibel nach Sitzplatz kanalisierte Wege. Die Hygienehysterie, das Publikum dürfte angesichts des Altersdurchschnitts durchgeimpft sein, wird vollends ad absurdum geführt, als sich dann doch, wenn auch ohne roten Teppich, die Politprominenz zeigt und die Gaffer sich unbehelligt dicht an dicht drängen, um der Noch-Kanzlerin freundlich zu applaudieren. Opernkritikerin möchte Frau auch nicht sein. Was macht Merkel, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist? Lautete die Kinderfrage in der Taz von Elsa, 11 Jahre alt. Kinder können sehr klug sein und sehr geduldig, und mancher Erwachsene könnte davon jede Menge lernen. Was sie tun könnte, meinte Antje Lang-Lehndorf. Zum Beispiel aufs Land fahren, in ihr Häuschen in Brandenburg. Sie könnte Pflaumenkuchen backen, den mag sie angeblich. Aber das allein wäre wohl etwas öde für eine wie Merkel. Sie könnte auch mit der Eisenbahn durch Russland reisen, davon hat sie mal gesprochen. Oder sie arbeitet für viel Geld für eine Firma, die Merkels Bekanntheit nutzt, um ein Produkt zu verkaufen. Das hat der Bundeskanzler vor ihr gemacht. Aber das wäre etwas komisch, findest du nicht? Das dürfte nicht nur Lena komisch finden bei einer Kanzlerin, die bisher zu ihrer christlichen Grundhaltung wie eine Eins gestanden hat. Gerade sehr gläubige Menschen suchen Trost in der Religion und finden ihn häufig dort. Das stand in Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Das Trauma werden die Betroffenen nie vergessen, sagte im Interview der Psychologe Thomas Weber über die Menschen, die nun in den Hochwassergebieten leiden. Wenn Sie Menschen in Not unterstützen wollen, schauen Sie, wie Sie sie in die Lage versetzen, dass sie die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen. Thomas Weber leitet das psychosoziale Beratungstelefon für die Hochwasseropfer des Landes Rheinland-Pfalz. Wir müssen da sein, zuhören, ihren Schmerz aushalten, wenn sie von ihren Erlebnissen und von ihrer Todesangst erzählen, berichtet er von seinen Erfahrungen mit Hilfesuchenden. Und wir, die Tröstenden, sollen ihnen nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Das ist ein wichtiger Leitsatz. Durch die eigene Betroffenheit neigt man sehr schnell dazu, den Menschen etwas zu versprechen. Zurückhaltung kann also eine wahre Tugend sein. Und manchmal wird aus Kleinem dann etwas ganz Großes. Ursprünglich sollten damit in der Bundesrepublik ausländische Deutschlehrer ausgebildet werden, hieß es in der Süddeutschen Zeitung zu einem Geburtstagskind dieser Tage. Erst Ende der 60er Jahre wurde daraus ein umfassendes Kulturunternehmen mit Niederlassungen in den meisten Ländern der Erde, schrieb Willi Winkler über das Goethe-Institut, das im August vor 70 Jahren gegründet wurde. Goethe verabscheute den deutschen Nationalismus und sprach als erster von Weltliteratur. Auf die seltsamste Art hat sich sein Wunsch erfüllt. Die ganzen Sprachkurse, die ganzen Auslandsreisen, dieser geballte Kulturexport zeigt Wirkung an ungeahnten Orten. Glückwunsch! In Goethes Reich geht die Sonne nicht mehr unter.